Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des GreenTech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und in Episode 1 der neuen Staffel spreche ich mit dem saarländischen Wärmespeicher-Startup Kraftblock. Kein Müsli-Riegel, sondern Kraftblock kann gerade einen Erfolg verkünden. Im indischen Jamshedpur hat Tata Steel den weltweit ersten kommerziell skalierten Hochtemperatur-Wärmespeicher in einem Stahlwerk in Betrieb genommen. Insgesamt 20 Megawattstunden. Damit sollen bis zu 22.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Gespeichert nicht, das machen andere Startups. Und über das Projekt, aber auch über das Startup an sich zu sprechen, freue ich mich jetzt, Susanne König begrüßen zu dürfen. Sie ist Co-Founderin bei Kraftblock und Boardmember des Bundesverband Energiespeichersysteme e.V. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Lass uns direkt mit dem Tata Steel Projekt beginnen. Das ist gerade euer aktuellstes Projekt. Da schreiben gerade alle drüber. Das ist natürlich auch super spannend. Warum ist das Projekt so bemerkenswert?
Die Stahlindustrie ist unheimlich konservativ und sehr zurückhaltend, was Änderungen in deren Prozesse angeht. Weshalb wir sehr stolz sind, dass wir dort ein Puzzleteil reinbauen durften, das wirklich einen Impact hat. Das ist vielleicht der Grund, weshalb man einerseits überhaupt die Möglichkeit hat, auch etwas zu realisieren in dieser Branche. Und zum anderen ist sie eben auch immer wieder in diesen schwer dekarbonisierbaren Branchen drin, Stahl, Glas, Keramik, Zement, die eben den meisten CO2-Ausstoß haben und eben am wenigsten dafür tun, dass sich was ändert.
Vielleicht musst du dann an der Stelle vielleicht mal erklären, was ihr da überhaupt macht. Ja, also wie seid ihr da bei Tata Steel jetzt integriert? Was machen die da und welche Rolle spielt ihr da?
Genau, also vielleicht zuerst mal zu unserem Produkt. Ich hatte schon gesagt, das ist Puzzleteil. Eigentlich kann man sagen, es ist eine Wärmebatterie. Also es ist keine Batterie in dem Sinne, wie man das landläufig kennt, sondern es speichert Temperatur ein, also Hochtemperatur in unserem Fall. Es speichert Wärme in dem Material, das wir entwickelt haben. Und hier können wir entweder Strom zu Wärme, das könnt ihr euch vorstellen wie ein Industrieföhn, ein Föhn ist ja auch am Strom angedockt und produziert Wärme. So ähnlich funktioniert das bei uns auch, wenn wir Strom in Wärme wandeln. Und dann können wir diese Wärme je nach Temperaturlevel wieder abgeben. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Wir können aber auch Abwärme einspeichern. Und das in dem Fall zum Beispiel in der Stahlindustrie hat man eben sehr, sehr hohe Temperaturen, die als Abwärme in die Atmosphäre verpuffen und entlassen werden einfach. Und sehr viel CO2 dadurch eben auch entsteht, aber eben auch einfach in die Atmosphäre dann entlassen wird. Und hier gehen wir hin und holen uns diese Abwärme, diese Hochtemperatur, speichern die ein und geben die auf einem niedrigeren Temperaturniveau wieder zur Verfügung, stellen die zur Verfügung. Ja, in der Stahlindustrie selbst ist das interessant, weil die Stahlindustrie selbst hat solche sogenannte Sinterprozesse. Das heißt, sie haben Hochöfen, die eben sehr, sehr hohe Temperaturen erzeugen, um den Stahl zu schmelzen. Und diese Temperatur nach der Schmelze, die kann man eben nutzbar machen. Und das können wir durch unser System, indem wir einspeichern und dann wieder zur Vorwärmung, zum Beispiel von Materialien, die eingeschmolzen werden. Das ist zum Beispiel Schrott, kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Die haben ja auch Stahlwerke viel Schrott und die werden dann wieder vorgewärmt, bevor sie zur Schmelze kommen. Das sind alles sehr, sehr energieintensive Prozesse. Und wenn man das eben mit aufgefangener Energie, die schon erzeugt wurde, machen kann, ist das sehr energieeffizient. Ja, und da können wir eben einen großen Impact leisten, indem einfach Primärenergie dann in solch einem Stahlwerk eingespart wird.
Okay, und das bedeutet, ihr habt quasi an diesem Ofen dann ein Rohr und bevor das dann oben abgelassen wird, wird es zu euch geleitet und erhitzt dann euer Material. Was genau ist das für ein Material?
Das haben wir selbst entwickelt. Das kommt aus der Materialwissenschaft heraus. Das ist ein Material, das eben optimiert ist auf Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität. Natur, also in der Natur findet man entweder das eine oder das andere in der Regel. Bei hohen Temperaturen ist es sehr schwierig, beides optimal zu finden. Und weil wir ein effizientes System zeigen wollten oder haben wir dieses Material entwickelt. Ich sage jetzt mal, das ist ein keramikähnliches Material, das eben optimal die Wärme aufnimmt, schnell und auch wieder schnell abgeben kann, aber auch hohe Speicherkapazität hat.
Und das Ganze befindet sich in einem relativ handelsüblichen Hochseecontainer, glaube ich. Zumindest auf den Bildern sieht man das immer so ein Standardcontainer. Wahrscheinlich ist es wurscht, wie das Ding aussieht. Ihr habt euch wahrscheinlich dafür entschieden, weil erstens kann man es gut verschiffen. Zweitens gibt es die Dinger einfach schon. Und was ich mir gefragt habe, ist, ob das nicht irgendwie isoliert werden muss. Also ist die Isolation dann drinnen oder, weil von außen sieht das aus wie ein ganz normaler Hochseecontainer.
Exakt, das ist tatsächlich ein Stahlcontainer, der dann innen drin isoliert wird. Mhm. Wir sind eben auch sehr auf natürlich Wiederverwendbarkeit von Materialien gegangen. Das heißt, wir schauen, dass es gibt keine seltenen Erden, es gibt keine Rohmaterialien, die nicht in Massen schon da sind. Das ist einmal für unser Material selbst so. Wir haben über 80% recyceltes Material in unserem Material verarbeitet. Dann die Isolierung, ja, das ist Marktstandard. Das ist auch so Fahrersitz, wie man das ganze System einstellt, weil die Isolierung, je besser, je stärker sie isoliert, desto hochpreisiger wird sie. Ne? Man denkt jetzt zum Beispiel ans Weltall, dort hat man auch Isolierung, die aber unfassbar teuer wird. Man kann das tun, aber natürlich ist das nicht wirtschaftlich und man geht dann eben auf normale Isoliermaterialien, die dann eben ein bisschen ja, vielleicht schlechter isolieren, aber eben für diesen Zweck. Und der ist eben, in der Regel dreht sich der Speicher einmal am Tag oder alle ein, zwei Tage, ist es optimal ausgelegt.
Der dreht sich im Sinne von um sich selbst oder was bedeutet das Drehen?
Ein- und Ausspeichern, ne? Ein okay, Zyklus, ja. Ein Speicherzyklus, ne? Mhm. Der dann eben bedeutet, die Anlage fährt hoch, gibt schnell viel Wärme ab, vielleicht über 2-3 Stunden und der Speicher wird schnell gefüllt und kann dann über 10-12 Stunden die Wärme wieder abgeben.
Und wie lange könnte er das halten?
Genau, also das ist eben mit der Isolierung, deswegen dieser Driver Seat, den wir dort eingebaut haben, mit der Isolierung auf das System ausgelegt. Mhm. Das heißt, in Indien bei Stahlwerk wird dann circa nach 2-3 Tagen ne, wird er die Wärme verlieren und das kann man eben einstellen. In der Regel wird man einen Tag die Wärme halten wollen, aber es geht auch länger, es geht auch eine Woche, je nachdem, wie man das System eben auslegen will.
Und eigentlich wäre es auch so, wenn das System sehr viel größer wäre, würde es wahrscheinlich länger die Energie speichern können, aber das ist jetzt praktisch nicht in eurem Produktportfolio oder ist das physikalisch Quatsch, was ich da sage?
Nein, also man kann auf jeden Fall Container aufeinander bauen und größer. Wir haben auch andere Systeme, die auch viel größer sind, wo man dann modular das Ganze so zusammenschaltet, dass es eben auch länger oder mehr Energie speichert und dann eben je nachdem, was gebraucht würde, da abgibt.
Okay. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, bei dem Energietransfer verliert man eigentlich immer etwas. Das ist völlig normal. Wie viel verliert man da bei eurem System? Und also, weil ich denke, ihr müsst ja eigentlich einen Vorteil haben zu, okay, wir wandeln diese Energie zum Beispiel in was anderes um, in Strom oder so. Also das muss ja irgendeinen Vorteil geben, der dann quasi das zulässt, dass am Ende mehr rauskommt wie durch andere Systeme.
Ja, also bei Abwärme, jetzt in dem Stahlwerk, ist es ganz klar, dass der Nutzen als Wärme wieder das Effizienteste ist, was man haben kann. Mhm. Also jeder Wandel in eine andere Energieform bedeutet einen Energieverlust, einen Effizienzverlust.
Und der ist eben höher wie der Transport.
Genau. Diese Wärme zu Wärme, ne, an sich ist optimal von der Effizienz her. Natürlich verliert man immer auf dem Weg von Leitungen. Ja, mit der Isolierung im Stahlcontainer verliert man minimal. Aber das ist tatsächlich dann vernachlässigbar. Und auch wieder da, auch die Rohre werden isoliert. Ne? Man kann das alles so gut einpacken, dass minimal was verloren geht. Mhm. Aber auch das ist wieder eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ne? Wenn man die Wärme kostenfrei kriegt und, ich sage jetzt mal, 85% wieder nutzbar macht, dann macht es keinen Sinn, viel zu investieren, damit es 100% wieder nutzbar wird. Das sind dann Ausgleiche.
Ist gut genug.
Genau, ist gut genug und dann reicht das schon für diesen Impact, der es dann liefert im Vergleich. Optimieren kann man immer, ist meistens aber dann teurer als das, was dann nachher der Nutzen rausgezogen wird.
Und der andere Punkt, der natürlich auch spannend ist, ist der Einbau oder die Integration des Systems und wie viel das System kostet. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Der Einbau kommt natürlich klar immer darauf an, wie das Werk, die aktuelle Industrieanlage im Moment aufgebaut ist. Wie viel Platz hat man? Wir können relativ gut auch nach oben bauen. Also das ist der Vorteil, weil gerade bei Wärmespeichern hat man oft das Platzthema, ne, des Geländes, das es gebraucht wird. Da können wir durch diese hohen Energieeintrag und die hohe Kapazität können wir sehr kompakt, dicht und auch nach oben bauen. Das ist sicher ein Vorteil. Von den Kosten her ist es so, dass man also jetzt zum Beispiel in Jamshedpur können wir 110 Gigawattstunden Erdgas pro Jahr einsparen. Das sind umgerechnet, ne, man kann sich vorstellen, ca. 5000 Haushalte, so eine kleine Mittelstadt, die man hier versorgt. Und wenn man das in Euros rechnet und sagt, ja, was bedeutet das denn an Gaskosten pro Jahr, die man dann nicht hat, dann amortisiert sich das System innerhalb von 1-2 Jahren. Das ist also ganz schnell dann wieder drin, ne, von Kosten, die man vermieden hat.
Finde ich dann schon auch erstaunlich, die Zahl an gespartem Gas, wenn man sich vorstellt, wie groß dieser Container eigentlich ist. Das ist ja kein riesiger Container, ist ja kein wahnsinnig großer Turm oder irgendwie ein sehr komplexes Teil, sondern es ist eigentlich nur so ein Bauklotz, ja, den man irgendwo dran setzt, draufsetzt und verbindet man, sage ich jetzt mal sehr trivial gesprochen, ein paar Rohre mit dem System und schon funktioniert es. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, aber grundsätzlich wahrscheinlich schon. Das heißt, der Einbau wird wahrscheinlich auch relativ simpel sein. Wie lange braucht man für so einen Einbau?
Ja, also das leider in der ganzen, ich sage jetzt mal, Bürokratie, in der man dann drin ist, von Genehmigung beginnen, jetzt bis zur Endabnahme mit Sicherheitsthemen, muss man schon leider dreiviertel Jahr bis Jahr einplanen, ne, von der Planung bis zum Spatenstich, bis zur Abnahme. Das ist auch in anderen Kontinenten heutzutage leider nicht mehr ganz so einfach, wie das vielleicht mal früher dann da schnell hingebaut wurde.
Aber technisch gesehen geht es wahrscheinlich schnell, oder?
Genau, technisch geht es schnell, wenn alle Puzzleteile zusammen sind, ne, und dann kann man es schnell aufbauen. Allein das dauert eben einen Moment, ne, bis alle ihren Haken hingesetzt haben, sagen, ja, wir bauen, ne, oder wir dürfen. Das merken wir immer wieder überall, wo man hinkommt. Ne. Es ist einfach nicht mehr, man darf einfach heutzutage fast nichts mehr anpacken, ohne dass ganz, ganz, ganz viele mitsprechen. Und das dauert einfach. Die Möglichkeit, das dann dort anzubauen, das kommt eben wirklich dann darauf an, wie viel Platz da ist. Und dann auch die Bereitschaft, auf Prozesse, die bisher eben funktioniert haben, auch mal umzudenken und es anders zu machen. Das ist oft auch eine Hürde, ne, die gegangen werden muss innerhalb der Teams, innerhalb des Unternehmens. Aber ja, wenn man dann das Ergebnis sieht und es realisiert hat, dann kann man also auch auf lange Frist, ne, das ist ja jetzt nichts, was dann einmalig oder dreimalig gemacht wird, sondern eben auf lange Frist sehr, sehr, sehr viel einsparen, aber auch klimatechnisch oder umwelttechnisch, ne, CO2 vermeiden, was dann eben auch andere Konsequenzen hat. Jetzt für ein Stahlwerk in Indien, die dann ja vielleicht auch an Hürden des Exports nach Europa andocken, ne, weil sie dann dort auch CO2-Abgaben geben müssen oder so. Die können natürlich dann anders auch an diesem weltweiten, ja, ich nenne es jetzt mal Spiel der CO2-Einsparung oder der Emissionseinsparung dann viel, viel besser mitmachen.
Und ist das jetzt so, dass dieses Projekt beendet ist? Ihr habt jetzt da einen Container hingestellt oder ist das ein Prozess, der jetzt angefangen hat? Und vielleicht sagt Tata Steel jetzt, okay, lass uns nochmal 3 Stück draufstapeln, weil das funktioniert eigentlich ganz gut. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, weil auch wenn da sehr viel Wärme ist, unendlich Wärme werden sie nicht haben. Das heißt, irgendwann ist auch mal gut mit der, also unendlich viele Klötze kann man da wahrscheinlich nicht davor stellen.
Ja, jetzt ist zum Glück Tata Steel einer der größten Stahlproduzenten weltweit. Das heißt, es gibt überall auf der Welt gibt es Werke von Tata Steel und genau da diesen diese Fahrt haben wir jetzt aufgenommen, zu sagen, naja, wo ist denn das Nächste? Ne? Und wo kann man noch weiter ausbauen? Das geht in Jamshedpur selbst. Dort ist der Hauptsitz von Tata Steel. Dort werden wir weiter ausbauen. Das ist schon signalisiert, ne? Und die Bewegungen gehen schon in die richtige Richtung jetzt gerade, aber auch in anderen Werken. Also da muss man dann einmal so ein Best-Practice-Beispiel natürlich bringen. Wie funktioniert das dann in dem einen Werk und wie kann es dann im anderen Werk funktionieren? Ja. Und da gibt es einige auf der Welt, die versorgt werden können.
Ja.
Allein mit Tata Steel.
Ja. Ja, ich meine, Stahl ist natürlich unfassbar wichtig für sehr viele Industrien und natürlich dann auch einfach so eine Basisindustrie, die im Grunde erstmal unendliches Wachstum verspricht für euch, bis diese ganzen Projekte umgesetzt sind. Vielleicht kannst du mal so einen Rahmen nennen. Wie viele Container habt ihr denn schon, wie viele Kraftblöcke habt ihr denn schon verbaut?
Ja, es gibt halt nicht den einen, ne, den von der Größe her. Es gibt verschiedene Volumina, die wir, also wir messen uns an den Speicherkapazitäten, also wie groß ist so ein Speicher. Und da haben wir, das sind 20 Megawattstunden jetzt in Jamshedpur. Und wir haben mehrere, ja, ich sage jetzt mal zwischen 2 und 7 Megawattstunden in kleineren Anlagen. Und dann haben wir einen großen, den wir jetzt gerade fertigstellen. Das sind dann über 70 Megawattstunden in den Niederlanden bei PepsiCo. Das sind so unsere Projekte, die wir gerade im Moment, wir planen gerade ein anderes für 200 Megawattstunden. Also es wird schon auch jetzt immer größer, ne? Klar. Man darf ja immer meistens nur klein anfangen, verständlicherweise.
Ja.
Genau, und das sind so die Größen, weil die Industrie dann schon immer sehr große Volumina auch nachfragt, ne? Weil mit kleinen Einheiten können die nicht so viel anfangen.
Okay, aber das klingt jetzt nicht so, als wären es schon Hunderte, sondern eher vielleicht im zweistelligen Bereich.
Genau, genau.
Mhm. Ja. Und jetzt hast du schon ein bisschen verraten, ihr braucht da, ihr müsst euer eigenes Material herstellen, was so ein bisschen wie Keramik ist, um dann auch die Speicherung durchführen zu können. Jetzt haben wir aktuell viele Industrien, die aufgrund des Iran-Kriegs Lieferprobleme haben. Wie sicher ist denn die Lieferkette für die Herstellung eures Granulats? Ist das jetzt was, womit ihr euch beschäftigen müsst, oder ist das eigentlich trivial, weil am Ende ist es nicht so viel?
Zum Glück, weil wir viel recyceltes Material haben, das auf auch Deponien auch in Europa oder in Deutschland oder hier auch sogar im Saarland um die Ecke liegt, haben wir tatsächlich ganz, ganz kleine Probleme mit diesen Supply Chain Lieferketten. Das ist unser geringstes Problem. Wir kämpfen wirklich mehr mit Genehmigungen, mit Vorschriften von oder Geländen, ne, wo dann vielleicht noch jetzt Umweltauflagen sind oder irgendwelche Tiere, die gestört werden. Das sind eher unsere Themen, mit denen wir dann, die uns einfach hindern, schnell voranzukommen, weil eben ganz viel Interessen da sind, die geschützt sein wollen.
Ist denn euer Gerät laut oder hat das irgendwelche Emissionen, die man besprechen müsste? Ich würde jetzt denken, das klingt ja, also es ist nicht so laut. Also ich meine, es könnte ein Föhn, okay. Ein großer Föhn ist es dann, oder?
Genau.
Wie muss man es vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also es kommt ein bisschen drauf an, wenn wir in der Abwärme sind, ist es nicht laut. Dann haben wir keine Emissionen in der Richtung der Lautstärke oder wenig. Wir haben natürlich Ventilatoren und Pumpen, wenn wir im Strombereich sind. Und genau diesen Föhn, ne, den einbauen müssen, dann haben wir eine gewisse Dezibelzahl, die wir dann auch einhalten müssen. Wenn es, je nachdem, ne, wie nah es quasi auch in anderen Gewerbe- oder Mischgebieten oder vielleicht sogar Wohngebieten ist, das kann man alles auch wieder schützen und einbauen. Leider natürlich auch wieder zu einem gewissen Preis. Ne, das ist alles nicht kostenfrei dann. Aber das können wir einhalten. Also das haben wir jetzt gerade in den Niederlanden zeigen können. Was andere Emissionen angeht, außer jetzt Lautstärke, da haben wir an sich jetzt im Stahlwerk, hat das Stahlwerk selbst, diese Emissionen, die eh immer da sind, die könnte man rausfiltern, muss man aber nicht unbedingt. Also jetzt im Stahlwerk in Jamshedpur haben wir vorsichtshalber einen Filter reingebaut, den brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Haben wir jetzt gesehen, ne? Das kommt immer auch auf das Stahlwerk an, wie ja, stark dann die Emission ist oder das Zementwerk oder deren eigene Emissionen, die natürlich irgendwo weggefiltert werden müssen. Das müssen die aber eh machen.
Aber das hat ja eigentlich nichts mit eurem Produkt zu tun. Also ich meine, wer neben einem Stahlwerk lebt, der kennt diese Emissionen. Wenn euer Produkt hinzukommt, wird sich da wahrscheinlich nicht dramatisch viel verändern.
Exakt.
Genau, deswegen glaube ich, ist da erstmal kein Problem. In Holland hattet ihr jetzt ein Projekt und da ist wohl in der Nähe dann sind Wohnhäuser gewesen.
Genau, da sind dann Wohnhäuser, da mussten wir dann den Lärmschutz so eindämmen, ne, dass dann eben diese Vorschriften eingehalten wurden. Ja.
Aber auch das habt ihr geschafft und ist ja, im Grunde... Ist das wie eine Autobahn dann oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, gar nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht mal, das ist ein Vogelzwitschern, was man da erlaubt bekommt. Also das ist tatsächlich nicht der Rede wert. Von dem her, also so ein Ventilator, der macht erstmal Geräusch, ne? Und da hat man dann eben die Auflage, das einzudämmen und das kriegt man auch hin, indem man, sag mal, das Gebäude so dann einhaust, dass eben keine Geräusche nach außen dringen.
Also vielleicht eher so ein bisschen wie eine Wärmepumpe.
Ja, also genau.
Ja, ist da vielleicht ein guter Vergleich auch, denn Wärmepumpen haben die Holländer, glaube ich, alle und das Geräusch kennen sie ja, von dem her kein Problem. Cool, ja, also, dann haben wir so ein bisschen mal die Technik beleuchtet und das ist super spannend, da könnte ich natürlich jetzt noch eine Weile reingehen, weil ich das auch sehr faszinierend finde, was da so passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr seid ein Startup, ihr fangt jetzt an, Aufträge zu bekommen, weil ihr ein paar Beispielprojekte habt, die laufen auch in unterschiedlichen Industrien oder unterschiedlichen Werken, mal mehr, mal weniger abgeschirmt, unterschiedliche Größen. Jetzt richtig Konkurrenz da vielleicht, Wind davon und fragt sich, was macht ihr eigentlich so erfolgreich? Können wir das eigentlich nachbauen? Wie schnell können die jetzt Kraftblock nachmachen?
Also Kraftblock als von der Materialseite her nicht, weil wir das Patent geschützt haben. Es gibt Konkurrenz tatsächlich in verschiedenen Kontinenten, machen sich die einen oder anderen auf, ebenfalls Wärmespeicher anzubieten. Mhm. Das ist oftmals ein bisschen andere Systeme, ne, die verschiedene Bereiche ansprechen. Die einen können zum Beispiel nur bis 500 Grad gehen, die anderen nur bis 100 Grad. Und wir sagen eben, wir können bis 1300 Grad das alles abdecken. Das ist das eine, wo wir uns unterscheiden. Zum anderen, klar, man kann natürlich die Systeme versuchen von dem Prozess her, also da ist auch viel Prozesslogik dahinter, wie man diese Wärme führt und wie man die Komponenten zusammenschaltet. Da wird sich sicher der eine oder andere mal was abgucken können, wie das so ist, ne? In der Industrie, im Automobil oder so, ist es ja auch ähnlich, dass man guckt, was macht denn da die Konkurrenz so. Aber jetzt das Material selbst, das kann niemand kopieren.
Da habt ihr einen eindeutigen Vorteil und da müssen die erst nochmal selber dann in die Entwicklung gehen. Und da sind wir dann im Prinzip auch so ein bisschen am Ursprung eures Unternehmens angekommen. Der liegt ja quasi 10 Jahre zurück, als ihr das Unternehmen selbst gegründet habt. Und davor war das wahrscheinlich ein Forschungsprojekt, nehme ich mal an.
Ja, es war eigentlich die Idee, in Beton ist Zement und Zement hat gewisse Grenzen, was Materialeigenschaften angeht. Und die Idee damals war, was macht eigentlich dieser Zement im Beton und wie kann man diesen Zement ersetzen? Und da fing die Idee an, ne, zu sagen, welches Material gibt es denn, um Zement zu ersetzen? Das sind so die Ursprünge gewesen, einfach von der Ideenfindung, bis es aber dann zur Gründung kam, bis man auch die erste Finanzierung bekommen hat, dauert das natürlich schon sehr lange. Und dann ging es aber auch erstmal mit dieser Finanzierung erstmal in die Materialentwicklung, die auch einfach einige Jahre dauert, bis man das richtige Material dann hat.
Aber ihr wolltet eigentlich einen Ersatz für Zement finden und habt dann aber diesen Speicherstoff gefunden.
Also es war eigentlich, die Idee war, es gab einen Betonwärmespeicher und in diesem Beton war Zement. Und dieser Betonwärmespeicher hatte das Limit, ne, mit 400 Grad, ungefähr 450 Grad. Und da war die Challenge geboren.
Ah ja.
Wie kann man diese Temperatur denn eigentlich erhöhen? Weil eigentlich gibt es so viel höhere Temperaturen in der Welt, ne? Und auch Strom zu Wärme kann man auf Hochtemperatur 800 plus erzeugen.
Genau. Seid ihr denn noch weiter in der Entwicklung? Also, oder habt ihr gesagt, okay, das reicht jetzt erstmal, wir müssen jetzt hier gar nicht weiter forschen, weil das würde ja bedeuten, dass ihr da auch weiterhin noch Kapital braucht, um zu forschen?
Ja, also wir sind schon nach wie vor weiterhin an der Forschung dran. Das wird wahrscheinlich auch nie aufhören, ne? Weil man auch Komponenten, physikalische Zusammenhänge, ne, nochmal anders erkennt. Ne? Die Welt bleibt einfach nie stehen. Es gibt auch immer wieder mal neue Komponenten, die dazukommen. Auch dort entwickelt sich gerade viel, also die wir nicht selber produzieren, die vom Markt kommen, die auch in der Entwicklung sind, die wir damit einbinden. Das Ganze ist erst in den Kinderschuhen und darf auch sehr, sehr viel noch Entwicklung erfahren, ne? um es zu optimieren über die nächsten Jahrzehnte.
Ja, und vielleicht magst du an dem Moment auch einen kleinen Input geben zum Geschäftsmodell. Mietet man euch oder kauft man euch?
Alles, man kann kaufen, man kann mieten, wir sind jetzt gerade auch dabei, Energy as a Service, also das wirklich Energiedienstleister nachher zu entwickeln, dass wir eben die Wärme dann nachher verkaufen an denjenigen, dass wir die Anlage selbst bauen. Da sind wir im Moment auch an der Entwicklung oder am Wachstum dran, das Ganze auszubauen, weil das einfach im Markt nachgefragt wird, ne? Dass man jetzt nicht die Anlagen verkauft, wie wir das bisher gemacht haben, sondern eben auch wirklich dann verliest oder direkt die Wärmelieferung übernimmt.
Wie groß ist euer Unternehmen schon? Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie viel Umsatz macht ihr?
Also wir haben jetzt circa 42, knapp unter 50 Mitarbeiter. Umsatz sagen wir jetzt nicht so, weil das schwankt auch immer ein bisschen, je nach Projekt, weil wir immer projektbezogen Umsatz zeigen müssen. Ja, also.
Seid ihr profitabel?
Genau, wir sind weiterhin im Wachstum, das heißt noch nicht profitabel. Wir arbeiten dran, arbeiten aber nach wie vor mit Investoren zusammen, um das Ganze auch groß zu bekommen.
Und wie ist eure Burnrate? Wie lange könnt ihr noch durchhalten?
Ja, das geben wir auch nicht preis. Wie gesagt, wir sind ja immer wieder mit unseren Investoren auch im Gespräch und wir gehen auch immer wieder in die nächsten Runden. Da muss man sich zurückhalten.
Alles gut, das macht ihr so, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Wir kommen so langsam gegen Ende des Podcasts und da habe ich eine Frage zum Bundesverband. Du bist da nämlich auch dabei. Vielleicht magst du kurz erklären, was ist der Bundesverband Energiespeichersysteme e.V.? Wer ist da alles Mitglied und welche Ziele habt ihr da?
Genau, also wir sind ein sehr unabhängiger Verband, der sich tatsächlich nur um die Speicherung der Energie kümmert. Also es gibt noch den Solarverband, den Windverband, da, und alle möglichen, die erneuerbaren Energien erzeugen. Wir sind die Lobby der Speicher. Das sind aber im Moment natürlich überwiegend Batteriespeicher, weil wir durch die aktuelle Diskussion, Speicherkraftwerke oder Gaskraftwerke, ganz viel natürlich ja über Batterien sprechen, über Großbatterien. Aber wir sind auch in Haushaltsbatterien, also stark. Wir kümmern uns um Ladeinfrastrukturen mit Batterien für die Elektrifizierung der Fahrzeuge. Und wir kümmern uns eben auch um industrielle Anlagen, also before the grid und behind the grid Anlagen, die dann eben wirklich den Nutzen der erneuerbaren Energien beim Endkunden bringen. Das kann wieder mit Stromspeicher sein, also Batterien, oder eben auch mit Wärmespeicher. Und dort den Teil, ne, reflektiere ich natürlich so ein Stück weit im Verband, diesen thermischen Speicherbereich. Aber wir kümmern uns sehr, sehr stark um die Aufklärung auch, dass Batterien einfach das Schlüsselelement für die Energiewende sind und auch für die Autarkie und die Sicherheit, die wir ja in Europa brauchen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie Sonnen- und Windstrom nutzbar macht, sondern eben einfach auch, dass wir jetzt endlich unabhängig werden von fossilen Energien aus diversen Gründen, die im Markt im Moment ganz sichtbar sind, und dass wir in Europa autark werden. Und dieses Zusammenspiel auch zwischen den Ländern, da engagieren wir uns sehr stark, dass wir eben hier die Speicher als Schlüssel mit in diese Unabhängigkeit der Energieversorgung von Europa mit einbinden.
Klingt absolut logisch und deswegen ist das auch so spannend, was ihr mit Kraftblock gerade macht. Zum Abschluss habe ich noch unser Quickfire. 4 Fragen habe ich für dich, wo du relativ kurz bitte darauf antwortest. 4 Fragen, glaube ich, die noch zum Abschluss ganz spannend sind. Nämlich Frage 1. Was ist der meist unterschätzte Faktor bei der Wärmewende?
Der Preis von der Wärme.
Wenn du die Gesetzgebung morgen ändern könntest, welche regulatorischen Hürden für Energiespeicher müssten sofort fallen?
Die Reglementierung des Netzzugangs.
Was ist für euch gerade das größte To-Do?
Die Industrie zu überzeugen, dass sie investiert.
Wo steht Kraftblock in 5 Jahren? Nischenanbieter für Spezialchemie oder globaler Standard für Industriebetriebe?
Globaler Energieversorgungsstandard für Industriebetriebe.
Vielen, vielen Dank. Das war Susanne König, Co-Founderin bei Kraftblock. Vielen Dank für das Interview.
Danke euch.
Und das war die erste Episode der zweiten Staffel des Green Tech Startups Podcasts, aber eigentlich Episode 9. Vielen Dank an Susanne von Kraftblock. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Teilt sie gerne mit KollegInnen via E-Mail oder auf Social Media und hinterlasst 5 Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify. Alle Links zur Gästin als auch zum Startup findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Thomas Riedel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.